Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Partner der heutigen Ausgabe. Und das ist Tradegate Direct. Wir reden ja hier bei der Mission Money ständig über Aktien, Rohstoffe, die besten Strategien und natürlich auch über das Timing, aber eher selten über das Wo und das Wie deiner Trades. Dabei kann das am Ende einen echten Unterschied ausmachen. Gerade wenn du aktiv tradest, also nicht einmal im Monat deine Sparpläne aufstockst, sondern wirklich regelmäßig Positionen auf- und abbaust, dann spielen Dinge wie enge Spreads, hohe Liquidität und Ausführungsqualität natürlich eine massive Rolle. Wenn du ein aktiver Trader bist, solltest du dir unbedingt das Angebot von Tradegate Direct mal anschauen. Denn über die App handelst du direkt über die Tradegate BSX, das ist Europas liquideste Retailbörse. Dadurch werden deine Aufträge ohne zusätzliche Umwege ausgeführt. Broker, Market Making und auch Börsenzugang sind eng verzahnt und das sorgt für effiziente Handelsprozesse. Die Ordergebühren fallen übrigens dauerhaft weg, Depot und Verrechnungskonto sind inklusive, nur die marktüblichen Spreads können natürlich anfallen, aber unterm Strich fließt dadurch eben mehr Geld in die eigene Performance. Setz deine Trades also nicht nur um, setze sie besser um. Schau dir das Angebot an unter tradegate.direct, alle Infos und den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Wir sind weiterhin in London unterwegs, haben gerade schon über US-Aktien gesprochen und jetzt müssen wir natürlich mal über eine Region sprechen, die erste Klasse der Stunde oder zumindest mindestens mal des letzten Jahres war. Da haben wir einen spannenden Gast. Wir haben letztes Jahr auch schon, allerdings online aus Gründen, miteinander gesprochen. Das war super spannend. Wir wollen uns um Schwellenländer kümmern und er ist der Investmentspezialist für Bonds bei JP Morgan Asset Management. Ich sage herzlich willkommen zurück auf dem Kanal.
Hallo.
Scholl Papp. Ja. Freue mich sehr.
Diesmal in Person.
Das letzte Mal saßen Sie alleine hier, genau in diesem Raum. Und ich war in München zugeschaltet. Aus, wie gesagt, Gründen, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ich habe es gerade gesagt. Emerging Markets, aktienseitig, die Assetklasse des vergangenen Jahres. Wenn man mal die Schwellenländer mal sehr pauschal nimmt, so zwischen Iran-Krieg, Ölpreisen, geopolitischem Irrsinn und auch Tech-KI-Hype. Wo sind die Schwellenländer da im Moment aufgehoben nach dem letzten Jahr?
Ganz offen, deutlich besser, als ich es erwartet hätte, muss ich ganz klar sagen. Aber es ist interessanterweise ein bisschen so ein Thema oder ein Phänomen, wenn man so will, das wir wirklich jetzt schon seit den letzten 3 Jahren gut beobachten können. Hängt meines Erachtens zum einen tatsächlich damit zusammen, dass viele Schwellenländer halt einfach fundamental strukturell heute deutlich besser aufgestellt sind, als das noch vor 10, 15 Jahren der Fall war.
Ja.
Das ist an sich nicht unbedingt ein neues Thema. Was Neues ist, dass die Märkte das jetzt einpreisen.
Mhm.
Und ich glaube, das macht tatsächlich den Unterschied aus. Wir haben das sehr, sehr gut gesehen jetzt im März. Natürlich gab es eine Reaktion, aber die Reaktion war absolut vergleichbar im Rahmen dessen, was wir beispielsweise in Euro-Anleihen oder in US-Anleihen gesehen haben.
Mhm.
Und das ist ja eigentlich das, was wir sehen möchten, eine vergleichbare Reaktion. Und nicht mehr dieses extreme Über- oder Unterschießen.
Jetzt haben Sie letztes Jahr die These aufgestellt, dass daran kann ich mich sehr gut dran erinnern. Das war so das eigentlich der Überbegriff für unser Gespräch. Emerging Market Bonds sind spannender und attraktiver als Emerging Market Aktien.
Ja.
Letztes Jahr waren die Aktien dann doch noch ziemlich gut.
Aktien waren doch noch ziemlich gut. Haben natürlich auch sehr stark von diesem KI-Thema profitiert, das sieht man ganz klar. Und das ist halt, muss man auch sagen, ein Thema, bei dem man als Bond-Investor leider ein bisschen weniger teilnehmen kann. Wir versuchen das aber auch umzusetzen.
Mhm.
Beispielsweise auf der Währungsseite. Wir sehen, dass eigentlich Währungen, die lange mal für einen Bond-Investor nicht unbedingt interessant waren, koreanischer Won, der wertet sich jetzt auf.
Mhm.
Wir sehen auch ein bisschen Verbesserungen in China im Renminbi. Also wir nehmen an dem Thema auch teil, aber klar.
Um die Ecke quasi.
Um die Ecke. Aber ich sage jetzt mal, Emerging Markets Anleihen, und das ist der große Unterschied zu Aktien, als Segment deutlich breiter aufgestellt. Aktien, ich sage das nicht als Kritik, das ist einfach eine Reflexion des Marktes, sind so manchmal halt wirklich sehr stark themen- oder regionalspezifisch unterwegs.
Mhm. Wie sehr ist der Bond-Investor gerade so am Risiken bewerten nach dem sehr. Bond-Beben, das, man nennt es jetzt schon Bond-Beben, rund um den Globus, vor allem natürlich bei den großen Industriestaaten, was die langlaufenden Staatsanleihen angeht, die Renditen, das Hochschießen, vor allem am längeren Ende?
Das ist bei uns natürlich eines der zentralen Themen, die wir fast tagtäglich diskutieren. Wie entwickelt sich Inflation? Wir sehen, dass sich natürlich jetzt die Inflationserwartungen zum einen deutlich verschoben haben. Wir haben das auch gesehen jetzt gerade auch in den Notenbankerwartungen, die wir nicht immer so nachvollziehen können. Vielleicht ein gutes Beispiel jetzt in unserem Bereich oder in meinem Bereich ist Mexiko. In Mexiko preist der Markt, wenn ich mich nicht täusche, immer noch 4 Zinserhöhungen ein. Und Mexiko hat null Wachstum tatsächlich. Flaches Wachstum hängt damit zusammen, dass die Regierung eine sehr straffe Finanzpolitik verfolgt. Mhm. Aber wir können uns schwer vorstellen, dass in diesem Umfeld die Notenbank Mexikos hier plötzlich die Zinsen um 150 Basispunkte anhebt.
Ja.
Aber um zur Frage zurückzukehren, absolut zentrales Thema. Hm. Wo liegen Inflationserwartungen, wo sind dann auch Wachstumserwartungen und wie können das die Notenbanken so umsetzen, dass es eben nicht zu großen Verwerfungen führt.
Hm. Wie ist dieser plötzliche Spike nach oben zu erklären? Also klar, natürlich haben wir das Thema Inflationserwartung und natürlich auch ein Verschieben der Zinserwartungen oder Prognosen. Aber das ist ja alles noch bisher in einem relativ überschaubaren Rahmen, dass jetzt nicht so einen massiven Spike rechtfertigen oder nahelegen würde, sagen wir es mal so.
Ich denke, das hat mit der Covid-Erfahrung zu tun. Also 2022 bzw. Covid, jetzt gerade auch weniger in den Schwellenländern, viel mehr in den Industrieländern, haben die Notenbanken zu spät reagiert.
Ja.
Man hat dort lange gedacht, dass okay,
transitorisch,
wir können da Look-through machen. Und jetzt sagen die Märkte, aha, selbes, vergleichbares, ähnliches Szenario. Diesmal werden die Notenbanken sehr viel früher reagieren. Und ich glaube, deshalb sehen wir auch diese extremen Anpassungen bei den Zinserwartungen.
Mhm. Jetzt ist Schwellenland natürlich nicht gleich Schwellenland, wissen wir. Gibt es ganz viele Regionen in der Welt, die sehr unterschiedlich strukturiert sind. Was sind im Moment so wirklich spannende Schwellenländer, wenn wir mal auf die Bond-Seite schauen?
Auf die Bond-Seite schauen. Also die spannenden Schwellenländer sind eigentlich immer noch die sich jetzt mal so sich ein bisschen am Rand bewegen. Argentinien ist für mich nach wie vor eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil sich zum einen deutlich besser entwickelt hat, als wir das erwartet haben. Und gerade auch die Unterstützung, die Milei nach wie vor genießt in der Bevölkerung, die fällt deutlich stärker. Wir haben das ja auch damals im Team sehr intensiv diskutiert und die Befürchtung war ja, dass irgendwann mal die Stimmung kippt und er in alte Muster zurückfällt. Ist bisher nicht geschehen. Das ist sicherlich ein Thema. Etwas, das wir auch sehr mit großem Interesse verfolgen, ist natürlich Venezuela. Ich will nicht sagen, dass die Rahmenbedingungen sind natürlich deutlich anders, aber auch dort sehen wir eine sehr, sehr starke Bewegung. Also eben so ein bisschen am Rand. Aber ich denke auch ein bisschen näher bei uns, Themen, die wir verfolgen. Alle ein bisschen mit Politik verknüpft, muss ich natürlich sagen. Wahlen in Ungarn, Entwicklung in Rumänien. Das sind so ein bisschen Themen, die wir verfolgen. Und natürlich ganz klar, was geschieht in der Straße von Hormuz im Nahen und Mittleren Osten.
Ja.
Weil es dort natürlich auch sehr, sehr große Unterschiede gibt. Das ist für uns auch ein absolut zentrales Thema.
Mhm. Sind, sagen wir mal, diese klassischen, weil jetzt natürlich auch Argentinien, auch vor allem auch Venezuela daher kam, sind wir eher bei, ich sage mal, Energiestaaten unterwegs oder eher auch bei den technologischen? Auch da sind da doch zwei so Welten.
Das sind auch Themen, die wir abbilden, ganz klar. Also natürlich die mittelfristige Diskussion, wer gewinnt, wer verliert. Jetzt gerade, wenn die Energiepreise auf dem aktuellen Niveau bleiben, werden sich schon mittelfristig Gewinner, Verlierer leider ergeben. Und das ist für uns natürlich auch die ganz große Diskussion. Und wir haben das auch gesehen in Märkten, jetzt auch Länder wie Angola und Nigeria, die tatsächlich eher, ich sage jetzt mal, am unteren Spektrum sind, der Kreditqualität, und die man auch nicht zwingenderweise jetzt unbedingt überbewerten oder übergewichten würde im Portfolio. Ja. Die haben sehr, sehr positiv natürlich reagiert, weil die halt stark von diesen höheren Ölpreisen profitieren. Die Frage ist dann eher, kann sich das mittelfristig auch so festsetzen oder ist das bloß ein aktuelles, kurzfristiges Thema? Ich denke, jetzt ist es noch ein kurzfristiges Thema. Fragen Sie mich in 6 Monaten.
Wird das Bondgeschäft kurzfristiger? Ob der schon, ja, geopolitischen, verrückteren Welt? Die an den Aktienmärkten sehr stark vorbeigeht, aber an den Anleihenmärkten halt doch nicht so vorbeigeht, weil ein anderer Blick auf die Risiken sind?
Ich denke schon. Also wir hatten jetzt doch in relativ kurzer Abfolge doch einige Themen, die halt den Bondmarkt schon stark bewegt haben. Liberation Day klingt ja schon wie so Geschichtsbücher weg. So weit weg. aber das hängt ja nach wie vor, ist ja nach wie vor vorhanden. Das Thema ist ja noch nicht absolut vom Tisch. USMCA-Verhandlungen, die sind jetzt auch am Laufen. Das ist jetzt alles ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Aber jetzt gerade aus nordamerikanischer Sicht, Mexiko, USA, Kanada, ist das ein absolut wichtiges, vitales Thema. Mhm. Also wir sehen schon, dass einiges kurzfristiger geworden ist. Für uns heißt es aber auch, dass wir uns noch stärker auf wirklich die Märkte konzentrieren, bei denen wir halt wirklich auch mittelfristig positive Trends sehen. Mhm. Weil man da natürlich sagen, okay, da habe ich halt so quasi eine Kerninvestitionsmöglichkeit, die mir eine gute Rendite bietet mit weniger Volatilität.
Mhm. Was zeichnet, sagen wir mal, oder was wären so Qualitätsmerkmale für aufstrebende Länder?
Zum einen natürlich die ganz, ganz klassischen Merkmale, ausgeglichener Haushalt oder zumindest ein kontrollierter Haushalt, transparente, straffe Geldpolitik, auch Institutionen, Binneninstitutionen, die zunehmend unabhängiger und auch resilienter werden. Mhm. Dazu gehören natürlich Notenbanken, aber dazu gehört beispielsweise auch ein stetig wachsendes Versorgungssystem, Rentensystem, Rentenkassen, tiefere Kapitalmärkte. Das sind alles Faktoren, also qualitativ wie auch quantitativ, die wir gut beobachten können.
Tiefe Kapitalmärkte ist jetzt, wollen wir mal, gibt's nicht so viele Länder.
Gibt's nicht so viele, klar, aber Kapitalmärkte, die tiefer werden, um es mal vielleicht so zu sagen. Ja, also der Trend ist für uns sehr, sehr wichtig. Ja. Und wir sehen schon, dass jetzt gerade wenn ich auch die Länder betrachte, die in den letzten 6 Monaten von den Ratingagenturen aufgestuft worden sind, ist das ganz interessant. Länder wie Oman, Guatemala, Paraguay, das waren Länder, die lange in diesem BB, Doppel-B-Bereich waren und die sich jetzt doch ein bisschen mehr Richtung Dreifach B bewegen. Was sehen wir noch? Marokko fällt auch in die eine ähnliche Kategorie. Also Länder, die vielleicht so ein bisschen auch unter dem Radar geflogen sind, die für uns aber doch interessante mittelfristige Möglichkeiten bieten.
Mhm. Wie wichtig ist, sagen wir mal, der ganze asiatische Raum im Moment in diesem Umfeld? Gerade wenn wir mal an das ganze Technologiethema.
Ist sehr zentral, ist ganz klar. Wir sind da auch im sehr, sehr engen Austausch mit unseren Kollegen im Aktienbereich und die Kollegen haben eine sehr interessante Studie zusammengestellt. 40% jedes Dollars, der in ein Datazentrum investiert wird, geht direkt in den nordasiatischen Bereich. Ja. Natürlich die ganzen Chips, die kommen Taiwan, Korea, aus den Ländern. Ist für uns da von daher auch ein Thema. Wir setzen das eher auf der Währungsseite um.
Ja.
Aber wir sehen auch, dass das in den Ländern selber eine sehr, sehr starke Aktienhose ausgelöst hat.
Ja.
Das muss man immer so ein bisschen mit positiv, negativ betrachten. Gerade wenn man sieht, dass halt diese Retail Rallies, die können auch schon ein bisschen zur Überhitzung führen.
Mhm. Fällt mir in dem Zusammenhang an, wie sehr schaut der Bond-Investor danach, wenn in Südkorea nach dem SK Hynix und Siemens und Samsung Energy Hype man jetzt sagt, dann müssen wir doch mal eigentlich fürs Volk uns da mal eine Dividende rausschneiden.
Das ist für uns klar, also das verfolgt der Bond-Investor schon, weil die Frage, die sich uns stellt, welche mittelfristigen Auswirkungen hat das auf Wachstum, ja. Konsumnachfrage und dementsprechend Inflation. Ja. Und dann, wie reagiert die Notenbank darauf? Und es ist schon so, dass wir insgesamt feststellen, dass die asiatischen Notenbanken, ich sage es mal, tendenziell eher ein bisschen auf der lockeren geldpolitischen Seite unterwegs sind, ja. Nach wie vor. Dementsprechend sind wir tendenziell doch eher untergewichtet insgesamt ans Asien. Und wenn man natürlich jetzt dann den Eindruck gewinnt, dass sich dort vielleicht die Inflation vielleicht mehr beschleunigen könnte, als man das bisher eingepreist hat, dann würde das auch wieder natürlich zu vielleicht Anpassungen in Portfolios führen.
Mhm. Wo seid ihr dann tendenziell eher übergewichtet, wenn in Asien
eher übergewichtet? Lateinamerika nach wie vor.
Ja.
Dort erhalten wir oder jetzt können wir natürlich deutlich bessere, auch reale Renditen erzielen. Ich denke, hängt da eben auch damit zusammen, dass dort die Notenbanken auch historisch betrachtet immer etwas auf der strafferen geldpolitischen Seite unterwegs waren. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass die Region auch sehr, sehr stark von diesem Kaubum profitiert.
Ja.
Das ganze Kupfer, die ganzen seltenen, nicht alle, aber seltenen Erde auch. Die ganzen Rohstoffe werden halt schon dort geschürft zum einen. Und man hat auch nicht eine hundertprozentige Abdeckung, aber doch eine gute Abdeckung durch eigene Energiequellen, Erdöl und Gas.
Mhm. Was ist, Sie haben schon ein paar Länder angesprochen, so mit dem afrikanischen Kontinent?
Afrika
ist schon schwieriger.
Wir sehen zum Teil dort auch, dass die Unterschiede wieder ein bisschen zunehmen.
Mhm.
Länder eben Angola und Nigeria haben sich auch generell jetzt ein bisschen verbessert, was Fiskalpolitik betrifft. Aber es gibt dann immer auch Länder, bei denen wir eine negative Entwicklung feststellen können. Senegal gehört beispielsweise dazu. Kenia ist beispielsweise auch unter Druck, weil es natürlich ein großer Lebensmittelproduzent ist und dementsprechend hohe Düngemittelkosten jetzt plötzlich absorbieren muss. Also wir sehen auch dort das Thema Gewinner-Verlierer. Südafrika ist natürlich ein spannendes Thema.
Mhm.
Eigentlich dort war die ganze Energietransition, man ja sehr stark auf Kohle nach wie vor basiert ist, mittelfristig sicherlich interessant. Kurzfristig muss man auch wieder betrachten, wie sich das entwickelt.
Wie wichtig ist die Dollarentwicklung der letzten Monate oder des letzten Jahres eigentlich?
Dollar ist für uns immer so ein bisschen Rückenwind, Gegenwind.
Ja.
Starker Dollar, muss man natürlich immer betrachten, weshalb ist der Dollar stark? Ist er tatsächlich stark, weil es fundamental abgestuft ist oder weil es bloß spekulativ begründet ist? Und ich glaube, jetzt März, April war sehr interessant zu betrachten oder verfolgen. Das war ein rein spekulativer Dollar, hatte wenige Auswirkungen auf uns.
Mhm.
Und wir rechnen tatsächlich damit, dass sich jetzt der Dollar eher mittelfristig abschwächen wird, was unterm Strich natürlich für uns Rückenwind bedeutet.
Mhm. Ich komme zu dem, was wir letztes Jahr besprochen haben und zum Eingang mal nochmal zurück. Sind Emerging Markets Bonds jetzt attraktiver als Emerging Markets Aktien? Was soll der andere sagen?
Jetzt wird es schwieriger, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir natürlich insgesamt tatsächlich diese guten oder die für die sehr, sehr, ich sage jetzt mal, positiven Themen für Aktien sehen.
Ja.
Ähnliche Renditen zu erzielen wird sicherlich jetzt schwierig sein, aber wir sehen nach wie vor sehr, sehr gute Renditechancen für EM-Anleihen. Also nach wie vor um die 10%, vielleicht sogar in 10-12% Rendite insgesamt in den nächsten 12 Monaten ist absolut realistisch aus unserer Sicht.
Mhm. Warum braucht man Emerging Markets Bonds im Depot?
Aus vielen Gründen. Aber ich will wirklich zwei Gründe sagen. Zum einen die besseren Renditechancen. Gerade auch jetzt, wenn man, ich sehe jetzt mal, wenn ich als Kernportfolio vielleicht ein Euro-Anleihe-Portfolio nehme, wie kann ich das Portfolio verbessern auf der Renditeseite? Da helfen mir absolut natürlich Schwellenmarktanleihen. Aber wie kann ich das Portfolio auch fundamental besser aufstellen? Diese Diversifikation und nicht unbedingt eine Risiko, sondern eine fundamentale Diversifikation. Und EM-Länder, Schwellenmärkte sind tatsächlich fundamental besser aufgestellt. Hm. Besseres Wachstum, niedrigere Inflation, ausgeglichene Haushaltsbilanzen, ausgeglichene Leistungsbilanzen. Das hatten wir tatsächlich nicht vor 10 Jahren, muss man ganz offen zugeben. Heute ist es ganz anders. Und von daher nicht nur auf der Renditeseite, sondern wirklich auf der, wie kann ich mein Portfolio fundamental ein bisschen stabiler aufstellen, bieten die.
Sind dann Schwellenländerbonds die spannendere Alternative zu Industriestaatsanleihen oder auch Unternehmensanleihen als Diversifikation zum Aktienportfolio?
Aus unserer Sicht ja. Und weil halt der Markt jetzt eben auch beginnt, dieses ganze Resilienz-Thema einzupreisen. Mhm. Und wir unterm Strich jetzt gerade halt auch als Schwellenmärktanleihen weniger Volatilität haben. Volatilität hat sich auch dem Industrielandniveau angepasst. Mhm. Also ich kriege nicht mehr diese, eben wie erwähnt, ich kriege nicht mehr diese extremen Schwankungen in meinem Portfolio.
Mhm. Und ist man gut beraten, eher am kürzeren oder eher am längeren Ende unterwegs zu sein in den Schwellenländern? Das ist gemein, gell?
Das ist, ja. Ich glaube, tendenziell kürzeres Ende bis Mitte der Kurve, da wir dort natürlich tatsächlich sehr, sehr attraktive Renditen sehen.
Ja.
Wir sind aktuell, was jetzt das lange Ende betrifft, ich sage jetzt mal nicht defensiv positioniert, aber eher sehr selektiv, sehr vorsichtig positioniert, weil dort tatsächlich die Unsicherheiten sehr, sehr groß sind.
Ja, und sich da die Überrente der auch nicht lohnen würde.
Ja.
Sehr schön. China wollte ich noch mal ganz kurz separat ansprechen. Ist das ein, ist ja natürlich auch immer so ein bisschen die, weiß nicht, Glaubensfrage, aber auf der Aktienseite auch, ist das das Gleiche bei den Bonds? Dass man sagt, kann man machen, muss man nicht?
Ein bisschen schon, ja. Ich sag's mal so. Das Problem, das China hat jetzt für einen Bond-Investor, ist wenig Wachstum, keine Inflation.
Ja.
Also weniger für chinesische Verhältnisse. Das Nominalwachstum ist halt sehr, sehr niedrig, weil man tatsächlich keine Inflation hat. Dementsprechend sind die Renditen sehr niedrig. 10-jährige Staatsanleihen in Renminbi 1,6%. Ich kann das natürlich zurückhatchen, aber wenn ich das nicht machen will, dann lohnt sich das tatsächlich nicht, beziehungsweise da habe ich bessere Anlagemöglichkeiten. Die Währung wird jetzt interessanter, weil
das wäre meine Anschlussfrage gewesen.
Richtig, genau, weil die Volksbank, weil die PBOC jetzt halt ein bisschen mehr Aufwertung zulässt. Also wir sehen mehr Fantasie in der Währung als in den Anleihen selber.
Mhm. Wenn wir mal so ein bisschen einen Langfristausblick machen, gibt ja dann doch so Tendenzen zu, sagen wir mal, auch geopolitischen Verschiebungen, globale Süden und so weiter, sich unabhängiger machen vom Dollar. Könnt ihr mir vorstellen, dass das perspektivisch gerade auf der Währungsseite schon spannend wird?
Das wird aus unserer Sicht schon spannend. Es führt zum einen auch dazu, glaube ich, dass die Währungsvolatilität vielleicht nachhaltig niedriger bleibt. Die Region, also wo wir das halt gut ausgeprägt sehen, ist natürlich Asien. Also der innerasiatische Handel hat ja deutlich zugenommen und wird sich vermutlich weiter verstärken. Wir sehen das nicht im selben Ausmaß in anderen Regionen. Aber insgesamt denke ich, wir gehen wirklich von dieser globalisierten Welt eher Richtung regionalisierte Welt. Und das ist unterm Strich gut für Schwellenmarktanleihen. Ich glaube, im amerikanischen Kontinent ist aktuell eher das Thema, bin ich pro oder contra Trump als lateinamerikanischer Politiker.
Ja.
Und wenn man pro Trump ist, dann profitiert man jetzt aktuell davon. Das sieht man gut, wirklich, wir haben Argentinien angesprochen, Venezuela, wir haben das auch in Chile gesehen, Kolumbien jetzt, vielleicht könnte ein ähnliches Thema werden. Mhm. Also viele Länder suchen jetzt ein bisschen so die Nähe zu Trump. Das ist für uns ein ganz, ganz, ich sage es mal, ein zyklisches Thema.
Ja.
mittelfristig, ich glaube, ist Lateinamerika gut beraten, wenn man sich wirklich auf die eigenen Stärken konzentriert und dort halt tatsächlich weiterhin daran arbeitet, Inflation nach unten zu bringen und halt eben auch die Haushalts- und Leistungsbilanzdefizite ausgeglichen zu halten.
Sind, also wenn wir jetzt gerade mal so auch nach Asien schauen, die asiatischen Schwellenländer nicht eigentlich so ein sehr großer Profiteur davon, dass wir eben so weggehen von dieser einen Globalisierung, auch geopolitisch, also so ein bisschen unabhängig machen von China beispielsweise, sprich, hilft ja allen anderen Ländern drumherum mit mehr Handel und Wachstum. Das ist ja für den Bondanleger eigentlich auch nicht uninteressant.
Ist für den Bondanleger absolut interessant, weil es eben wieder mittelfristig dazu führt, dass vermutlich die Renditen weniger volatil ausfallen werden. Wir suchen ja eigentlich attraktive Renditen mit niedriger Volatilität, ja eigentlich alle Investoren. Aber was wir eben auch suchen, ist tatsächlich ausgeglichenes, nachhaltiges Wachstum.
Ja.
Und das kann man am besten erzielen, indem man tatsächlich regional oder sich halt weniger oder sich ein bisschen entkoppelt von sehr, sehr engen Beziehungen oder sehr extremen Beziehungen. Und wir sehen eben da zwei Bewegungen. Zum einen Verbesserungen innerhalb der Schwellenmärkte und der Schwellenländer. Und zum anderen arbeitet die aktuelle amerikanische Regierung sehr stark daran, natürlich den Dollar selber schwächer zu halten und dementsprechend auf der Seite das Gewicht der amerikanischen Wirtschaft oder der amerikanischen Geld- und Fiskalpolitik hier zu verringern, was für zumindest für Bondanleger.
Mhm. Wie gut in diesen Zeiten, wenn man sich eher um Schwellenländer als um europäische Staatsanleihen kümmert. Macht mehr Spaß, oder?
Bei uns im Thema war halt schon wirklich so Running Gag ist bei uns Konvergenz, aber Konvergenz von beiden Seiten her. Wir verbessern uns, die anderen verschlechtern sich.
Genau. Quasi abschließend mal noch, wie sehr sind Unternehmensanleihen in Schwellenländern ein Thema? Oder? Ein
sehr interessantes Thema. Ein bisschen so, ich sage es mal, fast vernachlässigt.
Ja.
Wenn ich aber jetzt volatilitätsbereinigte Renditen betrachte, also das klassische Carry-to-Wall-Thema, dann sind Unternehmensanleihen mit Abstand am attraktivsten. Die haben so fast so ein bisschen den Sweet Spot. Weil man hat weniger Duration insgesamt, dementsprechend natürlich weniger Zinsvolatilität am langen Ende. Man partizipiert eigentlich im interessanten Bereich, gerade auch in diesen in den verschiedenen Volkswirtschaften. Also wenn ich jetzt China, wenn ich beispielsweise das China-Thema umsetzen will, dann mache ich das nicht unbedingt auf der Staatsseite, sondern auf der Unternehmensseite. Ja. Also von daher aus meiner Sicht sehr, sehr interessantes Thema. Eben ein bisschen vernachlässigt vielleicht.
Aber ist das vor allem eines für die, sagen wir mal, klassischen Wachstumsländer? Gerade zum Beispiel in Asien, die eben natürlich jetzt von all dem globalen Technologiehandel profitieren?
Zum einen.
Oder ist da die Messe schon so ein bisschen gelesen?
Nein, noch nicht, nein. Wir haben ja dort zum einen eben genau das KI-Thema. Wir haben das interregionale Thema.
Ja.
Wir haben auch zunehmend das Konsumenten- und Tourismus-Thema. Das ist gerade in Asien ein sehr, sehr großes Thema. Hotels insgesamt. Lateinamerika, das muss man sagen, das ist noch eher so, ich sage jetzt mal, das Traditionelle.
Ja.
Rohstoff. Aber auch dort sehen wir zunehmend Finanzsektor, sehr interessant in Lateinamerika. Und natürlich hat der ganze Konsumentenbereich. Also von daher sind das schon interessante Themen. Was wir weniger sehen, ist vielleicht TMT. Also TMT ist natürlich ein ganz, ganz großes China-Thema. Ja. TMT ist generell überbewertet in unseren Bereichen.
Das ist einfach auch so ein bisschen durch.
Ja, denke ich schon, ja.
Sieht man ja, in Afrika ist bessere Mobilfunkabdeckung als bei uns in München auf dem Mittleren Ring.
Das haben Sie gesagt.
Das habe ich gesagt, weil ich muss jeden Tag über den Mittleren Ring fahren. Ich weiß, wie viele Funklöcher da sind. Herr Papp, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank auch. Ja.
Freunde da draußen, ich hoffe, ihr konntet gut was mitnehmen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr bondmäßig so unterwegs seid oder sagt ihr Aktien all in und bleibt mir weg mit dem Zinskram. Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass wir wieder zusammenkommen konnten und wir sehen uns alsbald wieder. Bis dahin. Ciao.